Bei mir geht Üben, nachdem ich mich irgendwie warm gespielt habe, kurz erstmal damit los, dass ich frei spiele in der Regel und mir nicht Stücke vornehme oder überhaupt irgendein Thema, sondern einfach gucke, was gerade los mit mir am Instrument. Und dann komme ich meistens auf irgendwas, wo ich denke, ah, da will ich jetzt ran. Oder ich habe manchmal natürlich auch Sachen, die ich einfach üben muss oder möchte, wo ich sage, daran arbeite ich jetzt konkret. Aber oft tun sich dann schon so Themen auf.
Hallo! Mein Name ist Patrick Hinzberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen. Das Üben. Mein heutiger Gast ist die Bassistin Lisa Wulff. Lisa studierte zunächst Musikerziehung in Bremen und anschließend Jazz, Kontrabass und E-Bass in Hamburg. Im April diesen Jahres gewann sie den Deutschen Jazzpreis. Bis zu seinem Tod im August 2022 war sie Teil der letzten Besetzung von Rolf Kühn. Natürlich wollte ich da wissen, wie die Zusammenarbeit mit dieser Jazzlegende so lief, besonders abseits der Bühne. Musikalisch ist Lisa aber nicht nur im Jazz zu Hause, sondern genauso auch in der Popmusik. Was dieser Spagat für ihr eigenes Üben bedeutet, haben wir im Podcast besprochen. Vor 2 Jahren ist Lisa auch Mutter geworden. Wie sie diese beiden Rollen kombiniert und es geschafft hat, ihren Übealltag effizienter zu gestalten, das hat sie im Podcast verraten. Viel Spaß nun mit der Folge. Dann würde ich vorschlagen, lass uns starten. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich,
mich mit mir selbst und meinem Instrument zu beschäftigen.
Das ist sehr klar und präzise. Gibt es aktuell eine Musik, einen Künstler, Künstlerin, die bei dir in Dauerschleife läuft?
Im Moment höre ich ganz unterschiedliche Sachen. Also ich immer je nach Stimmung. Also nicht einen speziellen, nee.
Okay, aber gab es in letzter Zeit mal einen speziellen Künstler, Künstlerin, wo du sagst, der hat mich irgendwie, naja, mal so ein paar Wochen lang begleitet? Das war mal wirklich so ein Dauerbrenner in der Playlist?
Ich muss gestehen, ich habe tatsächlich in letzter Zeit einfach wieder ganz viel Klassik gehört und das ist der Dauerbrenner Johann Sebastian Bach.
Das stimmt. All-time Dauerbrenner, finde ich gut. Und wenn du jetzt auf deine Basskarriere schaust, würdest du sagen, da gibt es einen speziellen Künstler, Künstlerin, der dich auf dein Spiel besonders geprägt hat?
Ja, da gibt es auch zahlreiche. Also es gibt eine Person, die mich zu dem Instrument gebracht hat, zum Kontrabass, das ist Delev Bayer gewesen. Also eine sehr persönliche Bindung jetzt zu dem Instrument und persönlicher Einfluss auch. Das merke ich immer mehr, wie mein Spiel auch von ihm geprägt ist. Je weiter ich mich entwickle, obwohl er jetzt schon leider vor 7 Jahren verstorben ist und ich das damals noch gar nicht so gesehen habe, wie viel von seinem Spiel in meinem ist, dann natürlich auch die ganzen großen, namhaften Ron Carter und Charlie Hayden sind auf jeden Fall zwei, würde sagen, meiner großen Einflüsse. Ebers Einflüsse habe ich natürlich auch zahlreich. Ist immer so schwierig, wenn man sich jetzt doch auf welche beschränken muss. Ich habe dann irgendwann nicht mehr mal so eine Liste gemacht, weil man dann doch immer, dann sagt man irgendwas, eigentlich fehlt ja noch der und eigentlich kann ich mich überhaupt nicht auf einen oder noch nicht, ich könnte mich noch nicht mal auf 10 beschränken, wenn ich ganz ehrlich bin, aber genau, vielleicht lasse ich es jetzt doch einfach erstmal so stehen.
Ja, das ist ganz spannend, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, weil in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass du jetzt, wie du es auch gerade schon beschrieben hast, du spielst ja nicht nur Kontrabass, sondern auch E-Bass. Und auch deine musikalischen Projekte, die reichen oder decken ja am Ende die ganze musikalische Bandbreite, wenn man so möchte, ja ab. Ich habe das Gefühl, dass man dich sowohl für diese ganzen Pop-Genres, du bist ja auch Dozentin im Popkurs in Hamburg beispielsweise, in Verbindung bringt, aber auch genauso für Big-Band-Gigs mit der NDR Big-Band beispielsweise oder dein eigenes Quartett oder auch als Sidewoman dann in anderen Projekten. Wie kommst du dazu, beziehungsweise wie übt man für so ganz unterschiedliche musikalische Projekte? Wie kann man sich so deinen typischen Überalltag denn vorstellen?
Ja, für mich sind das immer zwei unterschiedliche Arten oder auch unterschiedliche Blöcke von Üben. Das eine ist eben dieses mit einem Instrument und mir selbst beschäftigen, also gerade auch das mit mir selbst, weil das einfach so diese enge Verbindung zum Instrument, dass man die aufrecht erhält, das ist für mich der Kern des Übens an sich. Wenn ich sage, jetzt habe ich irgendwie eine Stunde Zeit, im Moment sind es tatsächlich eher so kurze Zeitfenster. Und das andere ist, ich bereite ein Programm vor und ich, im Moment übe ich, wenn ich Zeit habe, einfach Kontrabass, um in Kontakt mit dem Instrument zu bleiben und ja, fit zu sein für verschiedene Arten von Projekten. Und dann bereite ich Programme und Stücke vor. Und dann ist es eigentlich egal, auf welchem Instrument. Also ich kann auch für mich nicht mehr die Frage beantworten, bin ich Kontrabassistin oder E-Bassistin. Also ich habe da keinen Fokus auf das eine oder das andere, sondern das ist für mich Bass spielen und in dem einen oder dem anderen Kontext macht eben dieses oder jenes Instrument Sinn.
Und wenn du sagst, du unterscheidest so ein bisschen in Anführungszeichen mit dir selbst üben versus ich übe für ein ganz spezielles Programm, einen ganz speziellen Gig, den ich vorbereiten muss, heißt dann mit dir selbst üben, aber trotzdem immer am Instrument? Oder ist das dann auch mal, weiß ich nicht, abseits vom Instrument einfach nur mental irgendwas checken und sowas?
Das ist auch tatsächlich zusehends mehr mental. Ja, wenn ich einfach es nicht schaffe, das in dieser Stunde zum Beispiel, die ich habe, oder zwei, abzudecken, was ich machen möchte oder was ich mir vorstelle. Und das ist eben diese Verbindung zum Instrument, das meine ich, die ist natürlich auch, gerade beim Kontrabass, sowas Körperliches, dass man das Instrument in der Hand hat und einfach dann Klang rauskommt. Das ist der große Unterschied, das ist zum E-Bass für mich. Da kommt natürlich auch irgendwas raus, ohne Verstärker, aber das ist eben echt ein ganz großer Unterschied. Und ja, das mache ich auch mental, natürlich auf Bahnfahrten. Wir sitzen alle viel in der Bahn oder in irgendwelchen Verkehrsmitteln auf dem Weg zu Konzerten. Und da übe ich mental, da habe ich mir manchmal auch echt so einfach so verschiedene Themen vorgenommen. Jetzt übe ich auch oft einfach Stücke oder irgendwelche Programme. Das mache ich oft unterwegs und mental ohne Instrument. Und ja, die Zeit, die ich wirklich mit dem Instrument habe, das mit mir selber beschäftigen, das meine ich, bei mir geht Üben, nachdem ich mich irgendwie warm gespielt habe, kurz erstmal damit los, dass ich frei spiele in der Regel. Und mir nicht Stücke vornehmen oder überhaupt irgendein Thema, sondern einfach gucke, was gerade los mit mir am Instrument. Und dann komme ich meistens auf irgendwas, wo ich denke, ah, da will ich jetzt ran. Oder ich habe manchmal natürlich auch Sachen, die ich einfach üben muss oder möchte, wo ich sage, daran arbeite ich jetzt konkret. Aber oft tun sich dann schon so Themen auf, wenn man einfach erstmal kurz wirklich versucht hat, frei zu spielen.
Also wie so eine Art Realitätscheck kann man sich das vorstellen. Du guckst, was geht heute irgendwie besonders gut und was braucht vielleicht heute weniger Aufmerksamkeit und wo klemmt es vielleicht eher und was müsstest du heute in deiner Übesession dann irgendwie mehr bearbeiten, so, ne?
Ja, aber auch so ein bisschen inhaltlich, was ist eigentlich gerade los mit mir? Also genau, was kommt da jetzt musikalisch raus? Gar nicht, dass es nur den technischen Fokus, natürlich auch, also gerade der Kontrabass, dafür habe ich so eine, würde ich sagen, mittlerweile recht klare Überroutine für Technik, dass ich sage, das und das muss ich machen, damit ich fit bleibe am Instrument. Aber wenn ich freispiele und eben diese Zeit mit dem Instrument und mir selber habe, dann geht es auch eben um das Musikalische. Was ist da eigentlich gerade in mir los oder was bewegt mich? Da kommt dann eben auch viel raus, was habe ich gerade für Musik gehört? Wo man dann selber gar nicht denkt, ah, okay, natürlich, das kommt daher, sondern sich dann ganz viele Sachen vermischen und in diesem freien Spiel dann rauskommen. Und das ist manchmal ganz, ganz spannend.
Und du hast vorher gesagt, als du die Bahnfahrten und das mentale Üben da während den Bahnfahrten angesprochen hast, dass es inzwischen sich auch mehr verlagert auf ganz konkret Stücke vorbereiten, aber dass du auch mental verschiedene Themen auf Bahnfahrten beispielsweise übst. Kannst du dafür mal ein Beispiel machen? Also was wäre so ein typisches Thema, was du in letzter Zeit beackert hast?
Ja, also ich habe mir tatsächlich, ist schon ein bisschen her, aber da habe ich mir dann immer mal so Schlagzeugschulen mitgenommen auf Bahnfahrten. Ah, und ja, und so Snare-Etüden oder irgendwas, wo ich dachte, okay, habe auch einfach überlegt, was üben andere und was lässt sich umsetzen jetzt? Ich brauche, glaube ich, für so harmonische Dinge dann doch eine Tastatur. Ich habe auch so ein kleines Keyboard zum Mitnehmen, aber dann habe ich gedacht, okay, was bietet sich für mich an, auch in meiner Funktion, so immer irgendwas zwischen Harmonieinstrument und Rhythmusinstrument. Und dann hatte ich so ein ganz altes Heft auch von meinem alten Lehrer noch mit so alten Rhythmusschulungen für Schlagzeuger. Und genau, das nehme ich auch immer noch mit und das ist manchmal einfach ganz gut. Auch zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, jetzt habe ich lange nicht mehr Noten gelesen und ich habe irgendwie ein Big Band-Gig, dann nehme ich mir Noten mit und versuche einfach schnell Sachen umzusetzen. Und da ist Rhythmik für mich immer so das Erste, was ich dann versuche auf die Reihe zu kriegen.
Aber ich stelle mir bei Schlagzeugschulen ja typischerweise wirklich so was sehr, also so Klatschetüden, das ist ja so gerade so Snare-Etüden und sowas angesprochen. Aber das heißt, man erwischt dich dann nicht auf einer Bahnfahrt klatschend oder stampfend in einem Zugabteil, sondern das ist dann schon trotzdem nur gedanklich, was du dann quasi, du stellst dir quasi Subdivisions und sowas dann vor, oder?
Ja, also Kopf nickend. Sicherlich schon, fußwippend auch, aber nicht klatschend im Bestfall und nicht die anderen Mitreisenden in Mitleidenschaft ziehen. Genau.
Ja, das finde ich spannend. Also ich bin auch tatsächlich Fan von sich immer mal wieder von anderen Instrumenten bedienen und wie gerade als Bläser ist es ja also irgendwie schwer manchmal da, so aus dem vollen Öffel zu schöpfen, einfach weil Range auch dann manchmal ein Thema ist auf den Instrumenten. Aber Schlagzeugschulen bin ich tatsächlich auch Fan, aber eher dann wirklich dann aktiv klatschend und sowas. Letztens habe ich eine Oboenschule entdeckt für mich und daraus Etüden gespielt. Das ist auch ganz cool. Das macht mir Spaß, mal was ganz anderes, was nicht fürs Instrument geschrieben ist, sich daran mal zu versuchen. Einfach.
Total.
Ja, das ist cool auf jeden Fall. Das ist ein großer Benefit. Und wenn du sagst, ihr reist dann auch zusammen, ist das ein Thema für euch? Also unterhaltet ihr euch dann auch dann mal so, was checkst du gerade aus und profitiert da von den Sachen, die anderen gerade am Auschecken sind?
Ah, total wenig, ehrlich gesagt, mit meiner Band. Wir reden schon, aber wir reden nicht so viel darüber, was wir üben eigentlich. Nee.
Und wie schaut es bei euch aus? Wie oft unterhaltet ihr euch denn übers Üben? Auf meinen Seminaren und Workshops stelle ich immer wieder fest, wie wenig sich Musikerinnen und Musiker über das eigene Üben austauschen. Eigentlich schade, denn unterhält man sich darüber, profitieren in den meisten Fällen beide Seiten davon. Ein paar Übeanregungen und Übehacks findet ihr regelmäßig auf meinem Steady-Blog. Dort erscheinen nicht nur die Folgen bereits immer sonntags, sondern ihr erhaltet auch Zugriff auf die Sonderfolgen in der Sprechstunde, in denen wir über wichtige Themen abseits des Übens sprechen. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Und falls euch mein Seminar, das Üben der Meister, interessieren sollte, schaut doch einfach auf meinem Blog vorbei. Wir hatten es ja gerade vorhin, als wir kurz über deine musikalische Vielseitigkeit gesprochen haben, so ein bisschen davon, dass du ja wirklich von Musical und den ganzen Pop-Sachen, die du spielst, bis zu, du hast die Big Band gerade vorher angesprochen, ja recht viel musikalisch abdeckst. Ich habe ein Interview von dir gefunden in einem Podcast, wo du gesagt hast, naja, das ist vor allen Dingen darin begründet, dass du nicht diesen typischen Stempel haben möchtest, ich bin die Jazz-Bassistin, oder in dem Podcast hast du das Beispiel gebracht, die Schlager-Bassistin, wahrscheinlich warst du dann mit einer Schlagersängerin oder Schlagersänger mal auf Tour gewesen. Ist das immer noch ein Thema für dich, dass du dich bewusst für diese Vielseitigkeit entscheidest, um nicht diesen Stempel zu bekommen, naja, die Lisa Wulff, das ist die Jazz-Bassistin, die Pop-Bassistin?
Nee, ich würde sagen, jetzt hat sich das einfach so eingespielt, dass ich natürlich auch Anfragen kriege für die Dinge, die ich auch gerne mache. Also ich habe das auch nie rein aus dem Grund gemacht, damit ich nicht abgestempelt werde, sondern weil ich all diese Dinge gerne mache und gerne spiele und für mich das eine nicht gegen das andere spricht. Und meine letzte Schlagertour ist jetzt auch schon 10 Jahre her, aber auch da, ich habe unfassbar viel gelernt und ich habe einfach gemerkt, auch da, als ich noch studiert habe und dann diese Tour gespielt habe, dass ich sofort einen Stempel hatte dafür, dass ich das gemacht habe. Dabei habe ich da einfach Erfahrungen gemacht, die ich gerade zu dem Zeitpunkt mit Jazzbands natürlich nicht hätte machen können auf großen Bühnen. Mit In-Ear-Monitoring und große Touren spielen und ich habe was daraus gelernt, aber ich bin nicht in diesem Business geblieben, aber ich würde auch nicht schlecht darüber reden. Und ich habe aber gemerkt, wie ich auch in den unterschiedlichen Städten, damals war ich noch so ein bisschen zwischen Bremen und Hamburg hin und her, in der einen Stadt war ich so ein bisschen die Jazz-Bassistin, die immer nur so komische, freie Musik spielt und in der anderen Stadt war ich so die Kontrabassistin, in der anderen Stadt war ich so die E-Bassistin, die Pop spielt. Und dann dachte ich so ein bisschen, was bin ich eigentlich? Und dann dachte ich, ich bin auf jeden Fall alles Mögliche und ich mag einfach Musik und ich mag sehr unterschiedliche Arten von Musik. Und deswegen habe ich eigentlich immer gemacht, wonach mir so der Sinn stand. Und ich glaube, daraus hat sich das so entwickelt, auch dass ich immer noch auch gerne Pop-Touren spiele, dass ich aber mit meiner Band einfach die Musik spiele, die mir so einfällt und dass ich auch gerne freie Musik spiele und das, ja, genau, das kommt so, wie es kommt.
Eine Frage, die sich mir da in der Vorbereitung dazu gestellt hat, ist, jetzt bist du ja auch Dozentin inzwischen im Popkurs und ich finde so der typische Rat, den man vor allem auch an Hochschulen jungen Leuten gibt, ist ja so ein bisschen, finde deine Nische, also finde das, worin du gut bist und versuch, sich so in diesem nischigen Feld zu etablieren. Das ist ja natürlich so das komplette Gegenteil von dem, was du machst. Würdest du trotzdem jetzt jungen Leuten, also würdest du eher deinen Weg jungen Leuten empfehlen, wenn du jetzt auch als Dozentin aktiv bist, oder würdest du trotzdem weiterhin sagen, naja, so der typische Nischenweg ist schon wahrscheinlich der in Anführungszeichen erfolgsversprechender ist?
Ich glaube, das kommt so ein bisschen darauf an, was man für sich auch will, ob man eben hauptsächlich Sideman oder Sidewoman sein möchte oder ob man sein eigenes Ding macht. Also für meine eigene Band, glaube ich, hat sich das auch sehr etabliert, dass es in, also nicht wirklich eine konkrete Richtung geht, aber die Band hat einen Sound und da machen wir einfach stetig weiter. So, da kommt jetzt kein Schlageralbum. Und ich glaube, da würde ich dann schon sagen, so als künstlerische Persönlichkeit, dass man für die Entwicklung sich einfach das sucht, was einen ausmacht und worin man am besten ist. Und wenn man, und das war wie gesagt bei mir jetzt nicht, weil ich dachte, ich muss Geld verdienen und alles spielen, sondern weil ich einfach auch gerne unterschiedliche Arten von Musik spiele. Wenn man eher sich als Begleitmusikerin versteht, dann würde ich schon sagen, dass das breit aufgestellte auch Sinn macht, weil man natürlich auch mit E-Bass, Kontrabass ist man kompatibel mit verschiedenen Besetzungen und wenn man sich auf eins beschränkt, fällt man für viele Big Band Sachen oder für viele Produktionen schon wieder aus. Also muss man so ein bisschen für sich entscheiden. Ich würde nicht meinen Lebensentwurf für andere empfehlen, aber ich kann sagen, so hat es für mich funktioniert oder funktioniert.
Wahrscheinlich immer auch ein bisschen abhängig vom Instrument. Ne? Als Begleitinstrument ist man natürlich auch irgendwie, wie du gerade sagst, als Sidewoman, Sideman immer auch in verschiedenen Kontexten unterwegs. Ne? Wenn man das nicht, wie du sagst, mit deinem Projekt so einen bestimmten Band-Sound halt etablieren möchte innerhalb der Gruppe. Ne?
Genau, ja. Also ich glaube, das ist also gerade jetzt, Bass ist einfach auch so ein Paradeinstrument dafür, dass man auch sagt, ich habe das ja früher auch mal gesagt, ich wollte nie Bandleaderin sein, ich stehe einfach auch gerne hinten und habe meine Ruhe und genau, das hat sich dann ja auch so ein bisschen gewandelt, auch was ich mir früher vorgestellt habe, wie vielleicht dieser Beruf aussieht. Das ist ja auch das Spannende. Also ich habe mir nie gesagt, so und so muss es sein, sondern es kam dann meistens anders als gedacht. Und ja, dann habe ich viele Chancen einfach auch angenommen und es war alles Mögliche eben von einer großen Stadiontour mit einem Schlagersänger bis hin zu Teil des Quartetts von Rolf Kühn zu sein, was natürlich das extreme Gegenteil ist. Mit so einer Jazzlegende in seiner Band solche Musik zu spielen, an der Seite von so jemandem, wo ganz andere Leute gestanden und gespielt haben. Also das ist, ja, genau. Und ich bin sehr dankbar, dass ich einfach von all diesen Dingen und Menschen profitieren konnte und kann.
Hast du gerade schon Rolf Kühn angesprochen? Wenn man jetzt sich die Liste anschaut an Musikerinnen und Musikern, mit denen du zusammen gespielt hast, die ist irgendwie gefühlt endlos, also auch mit großen Namen bestückt, wie Wolfgang Hafner, Nils Landgren, Al Jarreau und natürlich Rolf Kühn. Wie ist das denn mit so, das sind ja schon irgendwie so Heroes für einen, also vor allem jetzt, wenn ich an meine Studienzeit denke und mir vorstelle, mit einem von diesen Musikern zusammenzuspielen, das ist natürlich schon so irgendwie wie so ein Ritterschlag ja so ein bisschen. Ist man da irgendwie, also fragt man dann nach Tipps, wie macht man das? Also wie kann man sich das vorstellen und unterhält man sich auch dann so, so privat, wie habt ihr das gemacht? Also wie ist so der Austausch?
Mit diesen Musikern oder Musikerinnen meinst du jetzt?
So, vor allem speziell Rolf Kühn habe ich mich gefragt. Ich meine, das ist ja ein Mann mit ultra viel Erfahrung einfach. Hat man da abseits von Bühnengigs und sowas Gelegenheit, mit dem sich zu unterhalten, wie die Karriere funktioniert hat? Nimmt man sich da Tipps mit für die eigene Karriere, fürs eigene Üben möglicherweise auch? Also was passiert da? Also ich würde gerne Mäuschen spielen abseits der Bühnen. Das ist so, wo die Frage hinzielt.
Ja, da hat man auf jeden Fall Zeit. Das ist natürlich eben auch dieses, weil man auf Tour zusammen reist und so. Und das ist genauso wertvoll. Gerade bei Rolf war das genauso wertvoll wie auf der Bühne stehen, weil er einfach auch die unfassbarsten Geschichten zu erzählen gehabt, weil er so nah an diesen Leuten dran war, auch als er in New York war, dann Taxifahrten mit Stan Getz und neben Billie Holiday gewohnt. Also das ist so nah dran an allem. Und ja, ich habe unfassbar profitiert für alles Mögliche. Natürlich habe ich gefragt, wie das alles abgelaufen ist. Und das sind natürlich aber auch komplett andere Zeiten gewesen, gerade bei Rolf. Mhm. Und übelmäßig ist er auch eins der größten Vorbilder, der bis zum Schluss einfach jeden Tag üben gegangen ist und jeden Tag auch die Zeit mit seinem Instrument so richtig gelebt hat und genossen hat, immer wieder neue Stücke geschrieben hat, immer noch seinen Raum beim Rias in einem Raum vom Rias in Berlin geübt hat, wirklich Ewigkeiten und das für ihn so die tägliche Routine war, bis er im letzten Jahr verstorben ist. Und das finde ich einfach, das ist für mich einfach nachhaltig inspirierend und da bin ich einfach total dankbar, dass ich da Teil seiner letzten Besetzung sein durfte und eben gerade diese Dinge neben der Bühne erleben durfte. Wir hatten wirklich sehr, sehr viel Spaß auch im Büro. Er war wahnsinnig lustig.
Das kann ich mir gut vorstellen. Würdest du sagen, einer von, jetzt auch vor allem vielleicht speziell Rolf Kühn sogar, hatte für dich sowas wie eine Mentorenrolle oder gab es so einen Mentor, Mentorin für dich in diesen letzten Jahren dann?
Ja, also im Instrument ist das ist und bleibt das Detlef Bayer, einfach weil er mich auch zu diesem zum Kontrabass gebracht hat, als ich nur E-Bass spielte. Und ja, Rolf natürlich ist es auch eine Art Mentorenrolle. Das ist einfach ja eine Jazz-Legende schon zu Lebzeiten gewesen. Und ja, das kann man schon so sagen. Genauso aber auch Nils Landgren eigentlich. Das ist eine total andere, auch wieder deswegen diese Stilistik, total andere Stilistik, total anderer Werdegang, total andere Vision von Musik. Aber da habe ich auch so, oder da lerne ich immer noch so unfassbar viel, wenn wir spielen. Und ja, menschlich, musikalisch, ja, wie man alles hinkriegt, auch neben dem Musikmachen. Und auch der, was der für eine Routine hat auf Tour, der spielt natürlich unendlich viele Konzerte. Und je nach Leben und Lebensentwurf oder Phase hat man ja auch immer so ganz unterschiedliche Zeiten und Möglichkeiten fürs Üben. Also da wird man ja auch immer wieder immer kreativer und immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Wie mache ich das eigentlich? Auch je nach Instrument wieder.
Und könntest du es so runterbrechen auf ein so ein Learning, wo du sagst, das hat mich wirklich nachhaltig geprägt, jetzt mal abseits von der auch der Ausdauer, jetzt aber das Rolf Kühn vorher angesprochen, der wirklich noch bis zum Schluss auch regelmäßig geübt hat. Also gibt es so eine Sache, die du in der Zeit erfahren durftest, wo du sagst, boah krass, das ist irgendwie, das würde ich mir auch für mich wünschen, das würde ich irgendwie auch gern bei mir irgendwie übernehmen.
Ja, einfach diese Begeisterung beim Üben, dass es nicht was ist, wo ich denke, wo man denkt, ah, das muss ich jetzt heute noch machen, damit ich fit bleibe auf dem Instrument. Natürlich hat man so Tage, aber dieses Grundsätzliche, und das war bei Rolf einfach enorm. Und einfach diese Begeisterung, Zeit mit dem Instrument zu verbringen und eben dieses Zeit mit sich und seinem Instrument zu verbringen. Ich glaube, das ist ja auch was, man befasst sich ja auch die ganze Zeit mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten beim Üben. Und das ist ja auch anstrengend hin und wieder.
Absolut.
Aber dass man das einfach auch so hinnimmt und auch als, ja, ich sehe es als Geschenk, dass man das einfach machen kann. Und diese Zeit wird mir auch immer wertvoller, die ich habe einfach für mich und das Instrument.
Ja, also so eine Gelassenheit auch so ein bisschen mit sich und dem Instrument dann auch entwickeln. Ne? Freude und Gelassenheit ist es dann wahrscheinlich, ne? Ja, finde ich spannend. Das finde ich, find ich wertvoll auf jeden Fall. Und hast du ja schon ein paar Mal ja auch den Faktor Zeit angesprochen, der bei dir weniger geworden ist. Du bist Mutter geworden kürzlich. Weiß nicht, ob man auch so spät gratuliert an so einer Stelle. Aber
immer gern. Danke. Also
herzlichen Glückwunsch. das heißt natürlich, du hast es vorher schon gesagt, dein Üben hat sich radikal verändert wahrscheinlich, weil du jetzt halt in sehr präzisen Zeitslots irgendwie dein Übepensum herunterbrichst. Kann man sich das genauso vorstellen? Also gibt es dann wirklich irgendwie so am Tag eine Stunde, zwei, die du Zeit hast zum Üben und danach ist man dann Mutter? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie hat sich dein Üben verändert seit der Zeit?
Ja, also das hat sich jetzt auch schon wieder ein bisschen verändert. Die wird jetzt zwei im November. Und ja, das ist natürlich einfach total, von heute auf morgen ist alles anders. Und vor allen Dingen so der ganze Tagesablauf. Und auch das ist ja eben spannend, wie sich das dann wieder wandelt und wie effektiv man werden kann. Also nicht, dass es nicht auch total schön ist, weil man einfach den ganzen Tag üben kann und einfach machen kann, was man will. Aber ich fand es auch sehr spannend, was ich mir selbst gar nicht zugetraut hätte, wie effektiv ich üben kann und wie viel ich dann doch schaffe in kurzer Zeit. Und wenn ich dann mal mehr Zeit habe, dann ist es auch nochmal, dann denke ich, ah, okay, jetzt ist eben genau dieses, jetzt spiele ich frei, jetzt mache ich das, jetzt höre ich Musik. Aber natürlich ist auch der Alltag mit Kind voller Musik und sie muss sich jetzt 10-mal die Mixe von meiner neuen Platte anhören, das hilft nichts. Also das ist natürlich, ja, also es gibt trotzdem nicht, jetzt bin ich Musikerin, jetzt bin ich Mutter, aber manchmal ist das natürlich schon so, wenn man so einen späten Gig spielt und das Kind noch ins Bett gebracht hat, dann geht danach so ein anderer Abschnitt los, aber genau, auch das verändert sich die ganze Zeit und ist total spannend.
Aber dieses Effektivsein, also ist das quasi jetzt einfach nur dadurch geschuldet, dass du jetzt einfach effektiv sein musst? Also ist es wie so eine Art Zwang, jetzt wirklich, okay, ich habe eine Stunde, das muss jetzt funktionieren, weil das stelle ich mir auch so ein bisschen, also das ist ja auch ein Druck einfach, ne? Dann hat man quasi den Druck ja auch in dieser Stunde möglichst viel leisten und schaffen zu müssen. Und du hast ja auch gerade selber gesagt, diese Gelassenheit mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten umzugehen, das ist ja irgendwie so wie so ein Widerspruch ja auch, oder?
Ja.
Oder das ist eine andere Art von Effizienz, die du meinst, sorry.
Ja, also ich habe dann gemerkt, ich bin einfach viel strukturierter geworden. Also viel strukturierter mit, was muss ich jetzt machen, wenn ich wirklich eine Stunde Zeit habe, dass ich erstmal Sachen auf dem Instrument wieder fit kriege, wenn ich jetzt vielleicht auch mal einen Tag nicht gespielt habe. Und was muss ich auf jeden Fall machen, was ist mein Daily Workout, bevor ich dann an musikalische Sachen komme oder an irgendwelche Programme. Und das fand ich schon stressig am Anfang, aber ich glaube, da habe ich jetzt eine ganz gute Routine und ja, jetzt stresst mich das nicht mehr so. Jetzt weiß ich auch so ein bisschen, okay, ich schaffe echt viel in so einer Zeit. Und was ich nicht schaffe, mache ich dann halt silent, wenn sie schläft oder auf der Bahnfahrt. Aber da dachte ich am Anfang auch und einfach, wie schaffe ich das? Und ja, es gibt das finde ich ja selber so spannend daran, dass es immer dann unterschiedliche Wege gibt und Dinge, die man sich vorher nicht so vorgestellt hat. Und es geht immer. Musik passt überall rein.
Ja, das finde ich cool, weil ich finde, so Geschichten hört man halt sehr wenig, auch irgendwie im Studium halt einfach, ne? Also wir haben schon ein paar Mal hier im Podcast, das ist so angeklungen immer, vor allem natürlich logischerweise bei weiblichen Gästen. Aber das ist irgendwie nie so wirklich Thema, habe ich so das Gefühl. Und ich finde es dann schön, wenn man dann trotzdem auch dann das erfahren kann von dir aus erster Hand, ne, das ist schon irgendwie auch möglich. Das kann man gut kombinieren auf jeden Fall. Das muss kein Widerspruch sein einfach. Das finde ich irgendwie cool zu hören und irgendwie das auch nach außen zu tragen. So, ich habe das auch in dem Podcast, den ihr schon da eben erwähnt habt, das auch irgendwie sehr, sehr cool thematisiert. Das finde ich irgendwie cool, dass man das irgendwie sehr, sehr frei einfach so vor sich herträgt und das nicht so... das ist einfach Teil einfach von dir, das gehört genauso dazu einfach, ne?
Genau, also ich glaube, ich habe das jetzt vorher und so nicht oft von mir aus thematisiert, weil ich einfach ich habe auch früher gespielt, als ich es eigentlich geplant hatte, aber auch, weil das so war, ich habe gesagt, ja, okay, ich mache jetzt 3 Monate Pause und dann rief einer meiner besten Freunde an und sagte, hey, ich habe hier so eine Produktion und wenn Leute anrufen, die mir wichtig sind und denen wichtig ist, dass ich da jetzt spiele, dann habe ich gesagt, ja, wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich gucke mal, ob es geht. Und dann ging es. Und ja, das ist dann irgendwie, das war für mich natürlich auch ein schönes Signal. Ich habe mir das natürlich vorher auch alles vorgestellt, wie das dann wird. Und dann ist alles anders. Und dann muss man einige Sachen einfach ausprobieren. Und auch mit dem einen oder anderen Kind geht es, mit dem anderen nicht. Ich habe jetzt auch leicht reden. Ich habe so eine Schlafmütze, die 12 Stunden nachts schläft. Und dann kann man das auch anders machen. Also es geht natürlich jetzt auch nicht pauschal immer so, aber bei mir funktioniert super und deswegen rede ich auch gerne drüber, aber für mich war eigentlich auch eins der größten Komplimente, dass dann jemand nach dem Konzert, eine Kollegin zu mir sagte, ach, du hast ein Kind, das habe ich gar nicht mitgekriegt und da war die schon über eins. Da dachte ich ja, genau, also ich habe natürlich auch Sachen nicht gemacht und das ist mir auch wichtig, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen weniger weg bin, aber dass man einige Sachen einfach trotzdem macht, ja, das ist wichtig.
Ja, und abschließend zu dem Thema vielleicht gefragt, gibt es dann so einen Tag, wo du sagst, okay, das ist auch so ein bassfreier, musikfreier Tag, also hast du so wirklich einen Tag Pausen der Woche für dich?
Ja, den gibt es auf jeden Fall immer. Ich plane es jetzt nicht so durch, das ist der und der Tag, aber den gibt es schon auch und das ist auch okay. Genau, das habe ich dann vorher auch mal gedacht, okay, das geht nicht, aber das war mir spätestens, nachdem man dann auch ein paar Tage nicht spielen konnte, nachdem so ein Kind da ist, dass das auch okay ist, dass es auch nicht so schlimm ist und dass man auch wieder fit wird auf dem Bass, auch wenn man mal eine Woche nicht gespielt hat.
Ja, also das ist auch so jobsmäßig, also ne, ja, das der Finger und so. Ne? Ja. Ja, das finde ich spannend. Also das finde ich irgendwie ein cooles Learning auf jeden Fall, dieses Selbstvertrauen zu entwickeln. Das finde ich ist beim Üben hier irgendwie eins der größten, ich will nicht Hindernisse sagen, aber eines der größten, also für mich auf jeden Fall Ziele, dass man so das Vertrauen in sich und sein Instrument hat, dass es auch, wie du sagst, nach einer Woche spielen vielleicht anders funktioniert, man trotzdem auf bestimmte Sachen immer zurückgreifen kann, wenn die auch irgendwie dann erst wieder ein bisschen hervorgelockt werden müssen oder die halt nicht sofort abrufbar sind, weil das muskulär gerade nicht klappt, aber dass man irgendwie so auf so einen musikalischen Grundschatz einfach immer vertrauen kann, dass das irgendwie dieses Vertrauen in sich und sein Instrument zu entwickeln, irgendwie beim Üben, glaube ich, irgendwie einem bewusst werden sollte, finde ich, oder?
Auf jeden Fall, ja, das war eine schöne Zusammenfassung. Ja, nee, wirklich, das ist genau das, einfach dieses Vertrauen. Das musste ich, glaube ich, auch erstmal richtig lernen. Es war dann zwischendurch auch so mit Stress verbunden, dass ich dachte, das geht nicht, wenn ich so wenig übe und dann geht es eben doch. Und das ist, ja, das ist eine wichtige Lektion.
Ja, spannend. Also wir haben ja das Thema Zeit schon ganz oft angesprochen, aber natürlich ist deine Zeit auch begrenzt hier im Interview. Das ist nicht nur eine begrenzte Übezeit pro Tag, sondern natürlich können wir nicht ewig lang schnacken. Aber also es macht unglaublich Spaß. Ich würde, glaube ich, würde noch viel lieber länger gerne natürlich zuhören. Aber um es vielleicht mal so ein bisschen gegen Ende des Interviews zu bringen, zu manövrieren. Was lernst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst, darf auch nicht musikalisch sein?
Ich lerne, glaube ich, immer noch Geduld, was ich nicht so gut kann, auch gerade mit mir selbst. Aber das lernt man natürlich mit einem Kind auch nochmal ganz anders, wenn man da andere Geduld aufbringt und zwar auch gerne, die man bei sich selbst eben nicht hat. Und Ja, was lerne ich? Ja, ich lerne aber auch immer mehr, dass es für mich total wichtig ist, die richtigen Sachen weiterzumachen, auch zu der Frage vorher, was mache ich oder wie hat sich dann vielleicht verschoben, der Fokus, auch der musikalische oder der Arbeitsfokus. Und ich habe jetzt gerade wieder eine Platte aufgenommen. Ich dachte vorher auch, es geht nicht. Ich kann das Programm eigentlich nicht schreiben in der Kürze der Zeit und ich kann eigentlich auch nicht genug üben vorher. Und warum fliege ich jetzt nochmal nach München dafür? Und, und jetzt habe ich gerade heute wieder Mixe davon gehört und neu bekommen und da merke ich einfach, ja, dass ich mir auch da eben das Vertrauen lerne, dass Dinge dann funktionieren und dass es da um andere Sachen geht, als ob man jetzt eine Stunde mehr geübt hat vorher, also bei dem, was mich jetzt zum Beispiel auch daran interessiert, Bandleaderin zu sein. Ich höre die Mixe an und finde nicht toll, wie ich spiele die ganze Zeit, sondern ich finde toll, wie die anderen spielen über meine Komposition. Und das ist der Grund, weswegen ich dann beschlossen habe, auch obwohl es mir gar nicht leicht fiel, Bandleaderin zu sein am Anfang, das trotzdem durchzuziehen und sich trotzdem irgendwie zu vertrauen, dass das irgendwann auch leichter wird, auch so Aufgaben, die damit zusammenhängen und dass man in diese Rolle reinwächst, so wie in verschiedene Rollen, also was jetzt die Mutterrolle zum Beispiel ist oder eben die Bandleaderin-Rolle oder welche verschiedenen Rollen man halt so in seinem Alltag annimmt und ja, dass sich das immer lohnt. Das Gefühl habe ich jetzt ja eigentlich tagtäglich.
Das ist schön zu hören. Darfst du verraten schon, oder kann man schon verraten, wann das Album erscheinen wird?
Ja, zu einem sehr passenden, aber zufällig passenden Termin. Nämlich am 8.3. im nächsten Jahr. Weltfrauentag. Ja, genau. Das hat sich wirklich zufällig ergeben. Ich dachte, das ist doch ein guter Anlass fürs nächste Album.
Sehr cool. Dann können wir hier schon mal die erste Werbung platzieren, auf jeden Fall dafür. Und hättest du jetzt, du hast gerade die verschiedenen Rollen und sowas angesprochen, wenn du jetzt an deine eigenen Studienzeiten zurückdenkst, würdest du oder hättest du gern einen Tipp gehabt, um den du jetzt rückblickend froh gewesen wärst, hätte man dir früher gegeben?
Ja, ich fühlte mich nicht so richtig vorbereitet auf verschiedene Dinge neben dem Bassspielen. Das muss ich schon sagen, also was so alles dazugehört, das habe ich mir vorher nicht so richtig ausgemalt. Und das meine ich eben auch mit diesen Rollen, dass man dann darauf vertraut, dass man da auch reinwächst, dass man das irgendwie dann doch alles gemanagt kriegt und sortiert kriegt, wo ich manchmal auch am Anfang dachte, warum mache ich das? Ich wollte doch eigentlich nur Bass spielen.
Und jetzt was ist ein Beispiel dafür?
Also von der ersten Rechnung, die ich geschrieben habe, noch im Studium bis hin zur GEMA, GVL, KSK, eine Band organisieren, Proben organisieren, Programme schreiben, also alles, was eben nicht das reine Bassspielen ist und auch das zu integrieren, das auch einfach als Arbeit anzusehen und eben nicht nur die Übezeit und die Konzertzeit, weil das, glaube ich, häufig auch von außen betrachtet, das ist so, die arbeiten ja gar nicht so viel, die Musiker und Musikerinnen, die spielen ja abends nur Konzerte und dann üben die so ein bisschen. Und die meisten Leute, die ich kenne, die arbeiten ganz Tag daran, was sie so machen und was dann eben dazu führt, dass sie Konzerte spielen und dass sie so ihre Instrumente spielen. Und da wusste ich, manchmal dachte ich, ich kann jetzt diese Zeit nicht darauf verwenden, ich muss ja eigentlich üben und dass man auch ja, weiß, dass andere Dinge wichtig sind und dass man auch darauf vertraut, dass man das alles irgendwie geregelt kriegt und untergebracht kriegt und dass sich das am Ende lohnt. Und ja, deswegen, ich freue mich immer darüber, auch wenn ich den anderen Musikern und Musikerinnen zuhöre. Und das ist das, weswegen mich das sehr erfüllt, Musikerin zu sein.
Ja, das finde ich ein schönes Schlusswort. Lisa, ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Jetzt haben wir doch hier fast eine Punktlandung. Vielen lieben Dank, Lisa. Kleiner Spoiler, die nächste Folge gibt es bereits in 2 Wochen. Dort werden wir über die richtige Vorbereitung auf ein Probespiel sprechen. Merkt euch also schon mal den 30. Oktober vor. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet ein paar Anregungen für euer Üben oder für euren nächsten Unterricht mitnehmen. Mehr Infos gibt's wie immer auf meinem Blog. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn doch euren Freunden weiter oder bewertet den Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Damit hilft ihr anderen, den Podcast noch leichter zu entdecken. Ich würde mich in jedem Fall sehr freuen. Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Patrick.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.